Himmlischer Vater, die Zeit ist so ernst geworden und wir rechnen damit, dass du das Wort deiner Knechte und Propheten bestätigst, dass man nicht mehr sagt, die lang hingezogenen Weissagungen lassen auf sich warten, sondern, wie geschrieben steht, in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stößt, wird kein Verzug mehr sein. Dann ist die Zeit nahe, dann ist sie gekommen. Herr, wir danken dir von Herzen dafür, dass du uns aus der Masse von Millionen herausgezogen, herausgeliebt, ja, dass du uns dein Wort geoffenbart hast. Geliebter Heiland, wirke heute in besonderer Weise an unseren Herzen, dass wir nicht nur die Worte Gottes gehört hätten und die Darlegung seines Ratschlusses wüssten, sondern teilhaben würden an allem, was jetzt von Gott aus geschieht. Herr, nimm alles Störende, alles, was im Wege stehen könnte, aus unserem Herzen, unseren Gedanken, unserem Leben, aus unserer Mitte. Heilige uns durch deine heilige Gegenwart. Weihe diesen Raum, segne Lippen und Herzen, ja, segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Möge auch diese Versammlung Frucht für die Ewigkeit bringen. Schenke Gnade zum Reden, Gnade zu übersetzen, Gnade zum Hören und aufzunehmen. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank für alles. In Jesu heiligem Namen. Amen. Lasst uns den Lieblingschorus Bruder Brennims noch singen. I love him, because he first loved me and purchased my salvation. On Calvary Street. So viel könnt ihr alle.
I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation. On Calvary Street.
Ihr mögt euch setzen. Wollen wir jetzt die Häupter neigen und beten. In die Gegenwart des lebendigen Gottes kommen wir jetzt. In seiner Furcht kommen wir im Namen des Herrn Jesus. Wissen, wir können nicht kommen und sagen, hier ist William Branham, hier ist Orman Neville, wer immer es sein mag. Wir würden abgewiesen werden. Wir haben aber die Gewissheit, dass er gesagt hat, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, das wird euch zuteil werden. Ich nehme an, dass ich nicht in meinem Namen kommen brauche. Ich weiß, wenn ich den Namen seines Sohnes gebrauche, dann bekomme ich, worum ich bitte. Denn in ihn setze ich mein Vertrauen. In ihm leben und wirken wir. Und wir sind heute Morgen dankbar, o Gott, für das, was er uns bedeutet und was er in unserem ganzen Leben und Wesen bedeutet. Ich danke dir für diese kleine Gemeinde, für den Pastor, für den Vorstand, die Diakone und all die Glieder. Ich bin dankbar für den Heiligen Geist, der über uns wacht, über sie wacht. Möge der große Heilige Geist sie fortwährend leiten auf den Pfaden, auf denen sie gehen sollen. Wir lesen im Testament, im Alten und Neuen, und nachgelesen im Gemeindezeitalter, wenn Krankheit über uns kommt, dann geht oder tut die ganze Gemeinde sich zusammen und betet zu Gott. Und ihre Gebete wurden erhört. Jeder von uns als Glieder der Gemeinde, wir bitten und Gott hört und antwortet. Vater, möge diese kleine Gemeinde so zusammengebunden sein in dem Band der Liebe und der Heilige Geist unter ihnen, so dass sie einen zum anderen gehören, dass keine Trennungen unter uns sind im kommenden Jahr. Möge solch eine göttliche Liebe vorhanden sein und jeder in dem Wege Christi wandeln, bis viele, die müde geworden sind, als Pilger zurückkommen und gerettet werden. Möge es gesagt werden können, wenn wir durch die Tür hereinkommen, dass jedem ein herzliches Willkommen begegnet. Nimm Krankheit aus unserer Mitte hinweg, Herr. Wir sind dankbar, dass wir hungrige Herzen haben, dein Wort zu hören. Fahre fort, diesen Hunger in uns zu legen, Herr. Wie David damals sagte, wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit, so ruft oder dürstet meine Seele, o Gott, zu dir. Wie der Hirsch oder Reh, was immer es sein mag, wenn es von wilden Hunden zerrissen wurde und blutet und das Leben verlieren wurde, er muss Wasser finden, wenn er weiterleben möchte. Wenn er das Wasser findet, dann erneuert sich das Leben. Mögen wir so durstig sein, Herr, dass wir Christus haben müssen, um bestehen zu können. Wir müssen Christus haben in der Gemeinde und möchten solch ein Leben führen, wie es ihm wohlgefällig ist, sonst würden wir sterben. Während wir dein Wort heute Morgen öffnen und Trost darin finden und dich bitten, uns dir näher zu bringen, Vater, ich bitte, dass der Heilige Geist das Wort uns öffnet, dass wir, Herr, als deine Knechte besser ausgerüstet werden, dem neuen Jahr zu begegnen. Wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. In Anbetracht dessen, dass es ja Neujahr ist, habe ich gedacht, dass ich meinen Neujahrstext oder Botschaft beiseite legen würde und zurückkommen und in Form einer Sonntagsschullektion die Schrift lehren. Ich habe einen Text gewählt, um darüber zu sprechen für eine Weile, den wichtigsten Text oder wichtigstes Thema, das ich in der Bibel kenne. Die Lehre, die unser Herr als erstes gepredigt hat, die erste Lehre, die er predigte. Und ich meine, es wäre gut, wenn wir sie zum Neujahr bringen. Wenn es euch zu kühl ist, hebt die Hände. Ich habe es selber gespürt. Wo immer du bist, Bruder, dreh die Heizung ein wenig an, denn ich spüre hier, dass es zu kühl ist. Und sicher auch ihr, besonders mit den Kindern. Jetzt lasst uns die Bibeln aufschlagen, und zwar zu Epheser Kapitel 4, und lasst uns zu lesen beginnen mit dem 11. Vers. Viertes Kapitel, 11. Vers. Und dann werden wir aus Johannes 3 von Vers 1 bis 12 lesen. Diese beiden Stellen der Schrift werden wir lesen. Wir beginnen mit Epheser 4, Vers 11. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführungen ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden, vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend, in Liebe, in allen Stücken, in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jeden einzelnen Teiles entspricht, das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Ich habe das gelesen und hoffe, dass ihr euch darin zu Hause vertieft. Lasst uns jetzt aus Johannes 3 lesen. Nun, da war unter den Pharisäern ein Mann namens Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rates der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus gab ihm zur Antwort: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann jemand geboren werden? Wenn er ein Greis ist, kann er zurückgehen in den Schoß der Mutter, um zum zweiten Mal geboren zu werden? Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann es möglich sein? Jesus gab ihm zur Antwort: Du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und geben Zeugnis von dem, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich euch von irdischen Dingen geredet habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Gott segne sein Wort. Ich möchte als Thema heute Morgen nehmen die erste Lehre Jesu. Diese Lehre war: Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Nun, ich möchte in einer Art Sonntagsschullektion darlegen und nicht predigen und den Rest für heute Abend bewahren. Ich empfand in meinem Herzen, dass dieses etwas ist, das den Menschen rätselhaft vorkommt. Wir hören so viel darüber. Und ich dachte, es wäre gut, wenn wir an diesem Morgen dieses Thema durchforschen, darüber Klarheit bekommen. Das ist der Anfang. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und es ist sehr tiefgehend. Wir stellen fest, dass Menschen so viele verschiedene Meinungen darüber haben. Fast alle Gemeinden sagen, ihr müsst wiedergeboren sein, doch jede von ihnen hat eine andere Auslegung darüber, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Gehe ich zu den Methodisten? Sie werden, wenn ich sie frage, müsst ihr wiedergeboren werden? Wie deuten sie es? Gehe ich zu den Baptisten? Frage ich sie. Sie bejahen es. Und ich könnte zu jeder Gemeinde gehen und fragen. Und wenn wir zu den 900 verschiedenen Denominationen und Kirchen gehen würden, hörten wir ihre Auslegungen. Wir sehen, dass es so viele verschiedene Deutungen gibt, und doch muss eine biblische Lehre biblisch bewiesen sein als Wahrheit. So, denkt daran, es heißt nicht, ihr solltet von Neuem geboren werden, sondern ihr müsstet. Wir als englisch sprechende Leute begreifen, was das Wort muss bedeutet. Das ist absolut erforderlich. Ihr müsst es tun. Es ist ein Muss. Nicht ihr solltet oder es wäre besser, wenn ihr es hättet, sondern ihr müsstet von Neuem geboren werden. Oh, wenn wir dieses Wort heute Morgen nehmen und es zerlegen könnten, darlegen könnten, das ist, es erscheint völlig unmöglich. Und wenn es so wichtig ist und so groß und dennoch total unmöglich ist, in das Reich Gottes einzugehen oder es zu sehen, es sei denn, wir sind wiedergeboren, und es sind so viele verschiedene Deutungen über das Wort Wiedergeburt, dann müssen wir es von ganzem Herzen durchforschen und herausfinden, was es bedeutet. Es gibt niemanden hier, der zur Qual hinuntergehen möchte. Niemand. Und ihr legt doch nicht hunderte von Meilen zurück auf eisigen Straßen und euren Lebensunterhalt verwendet, euer Geld ausgibt, nur um hier zur Gemeinde zu kommen und einander die Hand reichen und mit dem Pastor, das mögen wir, und ihr hört den Pastor und hört mich, hört andere Prediger das Wort verkündigen, das hört ihr doch, wo immer ihr seid. Überall gibt es doch Prediger, Pastoren und Gemeinden, wie wir sie hier sind, Diener des Herrn. Aber etwas zieht euch hierher, zu diesem besonderen Ort. Und deshalb ist es meine Pflicht als Hirte, dass ich zusehe, dass diese Herde richtig verwaltet und genährt wird. Der allmächtige Gott wird euer Blut von mir fordern. Am Tage des Gerichtes werden wir antworten müssen für euch oder Rechenschaft geben. Wir sehen diese große, außergewöhnliche Verantwortung, die uns auferlegt wurde. Gott hat uns Menschen gegeben, die uns lieben, hierher kommen, uns hören. Und deshalb müssen wir unsere Zeit dazu verwenden, über eure Seelen zu wachen. Seht, wenn etwas da ist, das nicht recht ist, ist es unsere Pflicht, zu der Person zu kommen und es zu sagen, denn wir sind Hirten, die über die Schafe wachen. Wenn ich sehe, dass ein Schaf etwas frisst, das nicht recht ist, irgendein Unkraut, und ich wüsste, es würde sterben, muss ich es wegjagen. Sonst wird das Schaf doch sterben. Und im Westen des Landes besonders bekannt, ein Unkraut, das schädlich für ein Tier ist. Es ist ein Scheinweizen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Und noch ein anderes Unkraut. Es ist eine Sache, die einfach nicht gefressen werden kann, ohne Schaden zu hinterlassen. Ihr müsst euer Vieh fern davon halten, Und wenn sogar ein Pferd Schaden leiden würde, wenn es etwas frisst, das ihn in solch einen Zustand versetzt, und ihr wärt doch ein sehr schlechter Cowboy, wenn ihr euer Pferd so etwas essen lassen würdet. Es würde zeigen, dass ihr nicht sorgt. Und ein wirklicher Pastor, ein wirklicher Knecht Christi, wäre ein schlechtes Beispiel Christi, wenn er zuschaut, dass Schafe etwas essen, das sie forttreiben würde oder von Gott verstoßen, weil es nicht gemäß seinem Worte und das Brechen der Gebote wäre. Ihr solltet darauf achten. Diese große Lehre Jesu, die vor uns in der Bibel geschrieben steht, ihr müsstet von Neuem geboren werden, da gibt es so viele verschiedene Versionen darüber, wie ich bereits gesagt habe. Ich dachte heute Morgen, weil ich darüber von vielen gefragt wurde, was es ist und wie sie wirkliche Christen werden können, dann dachte ich, dass wir uns dieses Themas annehmen, so klar Belehrung geben, wie es nur geht. Nicht in Form einer Predigt, sondern wie Belehrung in einer Sonntagsschule, damit die Leute die Botschaft erfassen. Während ich dieses sage, weiß ich, dass es auf Tonband aufgenommen wird. Und ich sage dieses, ich weiß, es wird aufgenommen, und ich sage es zu den Predigern, die diese Tonbänder empfangen werden. Ich glaube und lehre es vielleicht ein wenig anders, als die anderen Gemeinden es lehren, doch ich glaube, dass ich es genügend mit der Schrift beweisen kann, dass ihr durch den Geist geboren und dann mit dem Geist in den Leib hineingetauft werdet. Nun, viele lehren, dass die Wiedergeburt ist, wenn Menschen hinzukommen, der Gemeinde vorgestellt werden, vor sie treten, und man fragt, wollt ihr Sünder Christus als persönlichen Heiland annehmen? Und sie glauben, das ist schon die Wiedergeburt. Andere glauben, die Wassertaufe ist die Wiedergeburt. Andere glauben, dass ihr wiedergeboren werdet, während ihr im Wasser getauft werdet. Also viele verschiedene Versionen. Andere meinen, wenn man ein Glaubensbekenntnis aufsagt, einer Kirche oder Gemeinde, meinetwegen, ich glaube an die heilige Kirche und so weiter, und ich glaube, dass Gott der Retter der Menschen ist, und von diesem Tage an werde ich Glied der Gemeinde oder Kirche sein und mit diesen Christen sein und meinen, das sei die Wiedergeburt. Und sie meinen, die Glaubenssatzung, die sie aufsagen, ist es schon. Und ich meine, man kann nicht immer kritisieren, denn manche Dinge, die aufgesagt werden, sind rein und heilig und sogar wirklich schriftgemäß. Doch die Schrift ist nicht in rechter Weise angewandt worden. Selbst wenn man die Schrift anwendet, ich glaube, dass die Wiedergeburt etwas mehr ist als das, was wir eben so gesagt haben. So gut ihr es auch meint, ich glaube, dass die Wiedergeburt weit über eure guten Vorsätze hinausgeht, über euer Denken und die Gesinnung. Es ist darüber hinaus. Ich sage dieses nicht gern oder um religiös verspottet zu werden und nichts gegen all die Organisationen, um sie zu beschuldigen, aber es erinnert mich an einen Juden. Es ist ja ein Witz, und ich glaube nicht daran, dass auf dem Podium Witze erzählt werden sollen. Das ist kein Ort für einen Witz. Und deshalb bringe ich das nur um hervorzuheben, nicht als Witz, sondern zu zeigen, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Es war ein katholischer Priester einmal, der an einem Freitag mit einem Neubekehrten, der der katholischen Kirche beigetreten war, er ging in sein Haus. Und dieser Mann hatte Schinken gebraten. Und er sagt, Vater, es tut mir leid, ich erfasse jetzt erst, dass heute Freitag ist. Und ich glaube ja, die Lehre der Kirche, denn einmal war ich ja ein Jude, und du hast mich mit heiligem Wasser besprengt und hast aus mir einem Juden einen Katholiken gemacht. Und dann werde ich von dem gleichen Wasser nehmen und auf diesen Schinken sprengen und einen Fisch daraus machen. Nun, wenn man das so sagt, das bedeutet nichts, daraus wird kein Fisch, es bleibt ein Schinken. Verzeihung. Ganz gleich, wie heilig das Wasser sein soll, es kommt nicht darauf an, wie richtig ihr auch zu sein meint, wenn ihr eine Satzung aufsagt oder einer Gemeinde beitretet. Ihr seid immer noch, was ihr vorher wart. Es sei denn, dass ihr wirklich durch den Geist Gottes von Neuem geboren wurdet. Nichts verändert euch sonst. Weder eine Glaubenssatzung, noch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, noch der Wechsel eurer Ideen oder guten Vorsätze. So gut das alles sein mag, es genügt nicht. Es ist noch nichts in Ordnung. Es muss etwas geschehen. Die Wiedergeburt ist ein Erlebnis. Etwas, das geschieht. Die anderen Dinge sind es nicht, die Wiedergeburt bewirken. Die verschiedenen Gemeinden sagen, nimm dies, glaub das, und dann ist es in Ordnung. Nun, was ist es? Der Grund, weshalb wir wiedergeboren werden müssen, ist, weil die Bibel es so lehrt. Und zwar, dass wir alle in Sünde oder Schuld geboren wurden und in Sünden geboren und schon als Lügner hier angekommen sind. Das zeigt, dass unsere Natur von Anfang an sündig ist. Von Anfang an ist nichts Gutes in uns. Wir können keinen Anspruch stellen, aufgrund unseres Wissens, unserer Aufrichtigkeit oder wie groß oder wie klein wir sind oder sonst etwas. Wir sind ganz und gar verkehrt von Anfang an. Und es gibt nichts, das wir dagegen tun könnten. Ihr könnt es nicht. Jesus sagte, niemand kann zu seiner Größe auch nur das Geringste hinzufügen. Ihr könnt all die Gedanken aufnehmen, davon träumen, darüber lesen, studieren und euch darin vertiefen. Und doch könnt ihr euch selber nicht im Geringsten helfen. All dieses fällt flach. Ich bin so froh, dass es so ist. Denn wenn es auf das Wissen ankäme, klug sein, dann was würden wir arme, ungeschulte Menschen tun? Wir hätten keine Chance. Von Anfang an hat Gott es so bestimmt. Seht, die Gemeinden haben es kompliziert gemacht. Gott hat es einfach gemacht. Es wird so dargebracht, dass alle es sehen und empfangen können. Es ist für alle, die wollen. Nun, ein Mensch kann den anderen nicht retten, was immer er auch zu sagen versucht. Einer kann den anderen nicht retten. Ganz gleich, wie klug jemand ist, was für ein Amt er begleitet, Pastor, Priester, Bischof, Kardinal, Papst, er kann nichts zu eurer Rettung hinzutun. Denn er selber ist ja ein Sünder, in Sünden geboren und zur Welt gekommen, als Lügner geboren, ein Lügner von Anfang an. Und jeder, der nicht das sagt, was im Worte Gottes ist, ist immer noch ein Lügner. Gott macht einen Plan, dass Menschen gerettet werden können, aber der Mensch kann zu diesem Plan nichts hinzufügen. Es ist der Plan Gottes. Diesen Plan werden wir heute Morgen eingehend betrachten. Was ist der Plan Gottes? Er sprach, jedes Menschenwort ist Lüge, Gottes Wort ist wahrhaftig. Seht, deshalb wagen wir es nicht, auch nur einen Satz abzuändern, etwas anderes daraus machen. Ganz gleich, wie gut unsere Rituale sind, das, was wir lesen, und so, vergesst es. Das Wort Gottes ist wichtig. So müssen die Dinge getan werden. Gott hat einen Plan. Er hat es so gemacht. Denkt daran, als erstes müsst ihr wiedergeboren sein, sonst werdet ihr es niemals verstehen. Zweimal sagte er, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist mit einem Punkt versetzt. Es ist betont. Seht, dieses Wort wahrlich, was es bedeutet. Wahrlich, wahrlich. Es ist hier in groß geschrieben. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und das Wort an einer Stelle bedeutet absolut, absolut, absolut sage ich euch. Wer hat das gesagt? Ein Kardinal? Ein Priester? Ein Pastor? Evangelist? Oder Papst? Gott selbst sagte es.
Amen.
Es gibt keine Entschuldigung. Es kann nicht anders sein. Er kann nicht auf andere Weise hineinkommen. Ganz gleich, wie berühmt, wie groß und wie was er sein mag. Er kann das Reich Gottes nicht einmal verstehen, bis er wiedergeboren ist. Es ist ein großes Thema. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Seht, das hier sehen bedeutet nicht mit dem Auge sehen, sondern mit dem Herzen sehen, verstehen. Ihr könnt das Reich Gottes doch nicht mit eurem Auge sehen, sondern geistlich, im Herzen. Seht, ihr werdet nicht imstande sein, das Reich Gottes zu verstehen, es sei denn, ihr seid wiedergeboren. Sonst bleibt es euch ein Geheimnis. Und wenn ihr wiedergeboren seid, dann wird euch der Plan des Reiches Realität werden. Es wird Realität. Wie zum Beispiel ein Bauunternehmer, der ein Gebäude bauen will. Es sei denn, er hat die Zeichnung, sonst braucht er gar nicht zu bauen. Wenn er die Zeichnung versteht, dann weiß man, wie gebaut werden soll. So ist es. So geschieht es. So ist es mit dem Aufbau des Reiches Gottes. Ihr müsst die Zeichnung verstehen. Und ihr werdet sie nicht eher verstehen, bis ihr wiedergeboren seid. Und wenn ihr wiedergeboren seid, versteht ihr die Zeichnung. Und seht auch, was geschieht. Ein liebliches junges Mädchen, mit deren Mutter ich ausging, als wir beide noch jung waren. Und sie war ein liebliches, ein hübsches Mädchen. Jetzt ist ihr Name Huff. Und ehe sie heiratete, war sie Lee. Und ich war damals Pastor in der Milltown Baptistengemeinde. Und sie gehörten zur Brüdergemeinde. Aber wir mochten einander. Und ich ging mit ihr. Es war sehr lange, es war in der Nähe von Bruder Reit. Und ich ging zu ihnen nach Hause und das Mädchen war so nett, eine liebliche Freundin war sie mir. Und Bruder Lee, ein feiner Mann, treues Glied in der Brüdergemeinde. Und eines Abends lud er mich ein, zu ihnen zu kommen und dort zu übernachten. Und Bruder Marion, sagte er, das wird gut sein. Und gut, ich bin dorthin gefahren. Und wir kamen dort an in diesem alten Holzhaus. Und wir warteten, Vater, Mutter kamen und die Schwestern. Und dann gingen wir alle hinein und setzten uns und wurden bedient. Dann aber kam die Zeit, der Vater und ich gingen in einen Raum. Wir schliefen in dem einen Raum zusammen. Es war ein Strohsack, auf dem wir geschlafen haben, aber es war ein gutes Bett. Und die Mutter und die beiden Mädchen schliefen unten. Und während wir dort lagen, hatte Bruder Lee einen Traum. Und er hat immer mit mir debattiert über die Wassertaufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Er glaubte es nicht. Er war ein Bauunternehmer. Er sagte, Bruder Brenham, ich hatte gerade einen Traum. In dem Traum träumte ich war in New Albany und habe das Haus eines Mannes erbaut. Er gab mir die Zeichnung. Und dann sah ich ihn, wie die Fenster angeordnet waren und sagte, das stimmt doch nicht mit der Zeichnung überein. Das ist doch ganz anders, wie es auf der Zeichnung ist. Und als er aus Florida, aus seinem Urlaub zurückkam, hatte ich das Haus fertig. Und er schaute an, wie das Haus aussah, nahm die Zeichnung und sagte, hör mal, du hast mein Haus ganz verkehrt gebaut. Ich antworte, nein, ich hab's doch richtig gebaut. Und er fragte, ja, was ist damit? Das gehört doch da nicht hin. Und er sagte, reiß es ab. Wenn du erwartest, dass ich zahle, dann erwarte ich, dass du nach der Zeichnung baust. So hat er geträumt. Und er fragte mich, was denkst du über den Traum? Ich sagte, dort hinten ist der Fluss. Der wartet schon auf uns beide. Und er sagt, ich möchte nicht, dass mein Haus an dem Tage abgerissen wird. Ich möchte gemäß der Zeichnung bauen. Seht, und dann hat dieses Mädchen, mit dem ich ausging, einen feinen anderen jungen Mann geheiratet. Und dieser junge Mann bekam seine Hand irgendwo hinein. Und sie hatten drei kleine Mädchen, alle sind Christen. Und sie haben ein Trio gesungen und eines der kleinen Mädchen war besonders begabt am Klavier und gab sogar Unterricht in klassischer Musik. Und es war ungefähr 15, 16 Jahre alt. Und dann aber kam es so weit in späteren Jahren, dass diese Frau irre wurde und sie in eine Anstalt eingeliefert werden musste. Und die Ärzte wollten mich nicht hineinlassen. Und dann ging ich aber mit den Angehörigen mit und war trotzdem da. Und während wir dort waren, kam der Heilige Geist hinein. Und es war dort im Sanatorium in Louisville, wo diese nervösen Patienten hingenommen werden. Vorher war sie in Madison, Indiana, denn man konnte ihr dort nicht mehr helfen. Und während wir dort saßen, kam eine Vision und sprach zu dem Mädchen im Namen des Herrn Jesus. Und die Mutter ergriff mich am Knie und griff zur anderen Seite die Hand ihres Mannes und sagte, nie ist es verkehrt gewesen. Ich sagte, sorgt euch nicht, es wird alles gut sein mit ihr. Schnell verließ ich das Gebäude. Am Abend ging das Telefon um 21 Uhr und der Vater, so überwältigt, er sagte, ich konnte nicht nach Hause gehen, ehe dir diese gute Nachricht zu geben. Bruder Brenham, der Arzt kam herein, untersuchte unsere Tochter und fragte, was ist mit ihr geschehen? Sie kann morgen nach Hause.
Als meine Mutter vor einigen Wochen starb, kam dieses Mädchen so nett, wie sie sein konnte. Seht, Gott ist es, der das Programm zu erklären hat, was Wiedergeburt bedeutet. Zuerst erkennen wir uns, dass wir Sünder sind. Und dann erkennen wir unsere Verdammnis. Und dass wir alle in Sünden geboren sind. Und dass nichts Gutes in uns zu finden sei. Unsere Gesinnung ist schlecht. Unsere Seele ist verderbt. Unser fortwährendes Denken ist böse. Jeder vorstellbare Gedanke eines Menschen ist böse, ist Sünde. Auch ist unser Leib schwach. Unser Geist ist nicht gut. Wir sind voll von Verderben. Wie könnte ein Verderblicher einem anderen Verderblichen etwas Gutes bringen? Lasst mich dieses sagen, wie es wohl in Hiob 14 steht. Der Mensch vom Weibe geboren ist arm an Lebenszeit, aber überaus überreich an Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt und fliegt wie ein Schatten dahin und hat keinen Bestand. Wie kann Reines aus Unreinem kommen? Nicht einer. Wenn ihr euren Eimer in ein Wasser tut, das abgestanden ist und stinkt, dann mit dem zweiten Mal schöpfen wird es dasselbe sein. Dort sind Würmer und manches drin. Nicht könnt ihr dort sauberes Wasser hervorholen. Die ganze Welt ist verdorben. Die Seele, die Gesinnung des Menschen, alles ist durch und durch von der Sünde verdorben. Er ist dem Leibe nach in Sünden geboren, gestaltet in Ungerechtigkeit und zur Welt lügend gekommen. So sind die Seelen verdorben. Nichts Gutes ist in ihr. Einer kann den anderen nicht erlösen, denn alle sind verkehrt. Ihr könnt nicht einen Wassereimer schöpfen, der verderbt ist, und dann einen anderen schöpfen und meinen, der sei es nicht. Seht, und wenn ihr es beides ineinander gießt, habt ihr immer noch dasselbe Verderbte und nichts Reines darin. Seht, keine Reinheit darin. Aber Gott war entschlossen, die Menschen zu retten. Er hat es auf sich genommen, die Missetaten von uns allen auf ihn gelegt. Die Strafe für die Sünde, in der wir geboren worden sind, ist ja der Tod. Sünde, Sünde, die Strafe ist der Tod. Und die Strafe war so groß, dass keiner von uns sie zahlen oder dem anderen helfen konnte. So musste jemand da sein, sich finden, der die Strafe bezahlte. Was wäre es, wenn es Strafe sein würde, diesen Raum heute zu verlassen? $1 Milliarde Strafe, wenn sowas bestünde. Niemand von uns könnte hinausgehen, denn keiner von uns könnte es bezahlen. Wenn aber jemand käme, der tatsächlich genügend hätte, um für uns alle zu bezahlen, es solch einen Bedarf ist. Wir können es nicht tun. Es bedurfte eines, der würdig war. Oh, wie wünschte ich, hier näher eingehen zu können und über Ruth und Naomi sprechen und zu zeigen, wie er verwandt werden musste mit uns, ehe er uns erlösen und das verlorene Erbteil zurückerkaufen konnte. Deshalb ist Gott, der Geist, Jehova, in ein Verwandtschaftsverhältnis zu uns getreten. Er hat Menschengestalt angenommen. Er wurde mit uns verwandt. Es musste so sein. Er war würdig. Er ist es,
der diesen Born gefüllt mit Blut geöffnet hat, der aus den Wunden Immanuels floss. Er war verwundet um unsere Übertretungen willen. Ein herrliches Bild aus 4. Mose habe ich hier notiert. Es ist ein herrliches Bild. Und es sind ja alle Schattenbilder herrlich. Aber dort wurde die eherne Schlange in der Wüste erhöht. Wie Israel, das von Schlangen gebissen wurde, und es war ein Todesbiss, und es gab keine Rettung, es gab kein Mittel, es gab keinen Arzt, keine Rettung, keine Behandlung. Sie hatten Ärzte, aber nicht für diesen Biss, den Schlangenbiss. Wie ich sagte, es gibt unter uns keine Ärzte, die uns von der Sünde heilen könnten. Es ist ein tödlicher Biss und wir alle sind schuldig. Wir alle sind in Missetat, wir alle sind schuldig. Aber was hat Gott getan? Sie waren damals schuldig und die Strafe der Sünde musste durch den Tod gezahlt werden. Gott hat die eherne Schlange errichten lassen am Pfahl. Die Menschen konnten nichts tun. Kein Geld, das hätten zahlen können. Überhaupt nichts. Weder ein Glaubensbekenntnis aufsagen, noch der Beitritt zu einer Kirche. Schauet auf und lebt. Seht, wie einfach es ist. Schauet auf und lebt. Nicht Beitritt zu einer Kirche. Keine Gefühlsbewegung. Ihr braucht kein sonderbares Gefühl zu haben. Schaut auf und lebt. So einfach. Nicht, wenn ihr die 10 Gebote aufsagen könnt, werdet ihr leben. Nicht, wenn ihr alles andere kennt, die Statuten und so weiter, und leben. Nur aufschauen und leben. Alle, die aufschauten, lebten. Als Jesus auf Erden war, sagte er, ich meine im Gespräch zu Nikodemus, wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden. So muss, warum? In derselben Weise, für dieselbe Sache, denselben Zweck, um dasselbe Werk zu tun. Oftmals sind Menschen verwirrt, dass sie sehen, Jesus sei mit der Schlange verglichen worden. Die Schlange hat Jesus nur insofern symbolisiert, dass die Schlange tot war. Es war kein Leben in ihr. Jesus starb. Als Kain Abel erschlug, Abel starb an dem Altar mit seinem Opfer. Nachdem Abel das Opfer für die Sünde dargebracht hatte, dann starb er an demselben Altar mit seinem Opfer. Um wiedergeboren zu werden, müsst ihr auf dem Altar sterben, auf dem er geopfert wurde, so tot sein, wie er tot war, um wiedergeboren zu werden. Die Schlange hatte kein Leben in sich. Ihr fragt, warum war sie aus Erz? Erz repräsentiert göttliches Gericht. Habt ihr es beachtet? In der Bibel, im Alten Testament, es gab den ehernen Altar, um das Opfer darauf zu bringen. Erz spricht von Gericht, wie in den Tagen des Elia. Er schaute gen Himmel, ob der Regen komme. Er war im Gebet. Und er sagte, der Himmel sieht aus wie Erz. Was war es? Göttliches Gericht über die ungläubigen Menschen. Eine ungläubige Nation hatte Gott verlassen. Es war göttliches Gericht, Erz. Die Schlange in sich repräsentierte die verurteilte Sünde. Denn die Schlange wurde im Garten Eden gerichtet oder verurteilt. Sie war die verurteilte Schlange. Wenn wir auf Christus aufschauen, dann seht ihr, dass die Strafe auf ihn gelegt wurde. Der einzige, Gott selbst, wurde Fleisch. Gott kam zur Erde und hat unser aller Sünde auf sich genommen. Das göttliche Gericht und der Zorn des allmächtigen Gottes ergoss sich über seinen Fleischesleib, als er am Kreuze gemartert wurde. Das ist das wirkliche Gericht. Er hat die Zorneskälte Gottes allein getreten. Er ging den Weg allein. Er starb ohne Hilfe eines Engels, eines Menschen, seiner Gemeinde, seiner Mutter, seiner Brüder, seines Vaters, verlassen von Gott, den Menschen und der Natur. Er starb allein, um zu zeigen, uns zu zeigen, dass selbst die Natur uns in der Stunde des Todes nicht helfen kann. Kein Freund, kein Bruder, kein Papst, kein Pastor. Tod. Aber es war einer, der ihn für uns auf sich genommen hat. Kein Leben in der Schlange. Es war absolut völlig erstarrt. Das war das Gericht. Er starb. Und die Erde schämte sich. Er starb. Und die Sterne schämten sich. Er litt, bis die Sonne nicht mehr schien. Er litt, bis der Mond den Schein verlor. Er litt, bis sogar die Elemente der Erde so schwarz und dunkel wie die Mitternacht wurden. Es war nichts mehr da. Niemand hat je so gelitten. Noch könnte jemand so leiden. Kein Sterblicher könnte es. Hindurch könnte dadurch gehen. Gott hat unser aller Missetaten und unsere Verurteilung auf ihn gelegt. Er hat die Zorneskälte Gottes allein getreten. Ohne Hilfe. Niemand war da. Ihm selbst. Gott hat die Strafe und alles, was unter die Strafe gezählt wurde, auf ihn gelegt. Denn wir alle waren schuldig. Kein hoher Priester konnte kommen und uns helfen. Nichts konnte ihm helfen. Kein Papst, kein Engel. Alles stand dort, beobachtend zurück. Das waren die größten Momente in der Weltgeschichte. Er starb. Kein Funken des Lebens war in ihm geblieben. Tod wie die eherne Schlange. Er hing am Kreuz wie ein erstarrtes Zeichen. Nun, wie müssen wir uns verhalten, um diese Geburt zu empfangen? Wie es erreichen? Und wie uns der Sache zuwenden. Ihr müsst durch einen Prozess gehen. So wie alles, das lebt, zuerst muss, ehe es wieder leben kann, vorher sterben. Ihr könnt nicht euren alten Geist behalten und eure alten Gewohnheiten beibehalten. Ihr könnt nicht dieselben Gedanken beibehalten. Ihr müsst sterben. Ihr müsst sterben, wie er starb. Ihr müsst auf seinem Altar sterben, wie Abel mit seinem Lamm auf seinem starb. Er war euer Lamm und starb. Ihr müsst sterben. Sterbt euren eigenen Gedanken oder Denken, um wiedergeboren zu werden. Möge die Gesinnung, den Christus war, in uns sein. Ihr müsst seine Gedanken denken. O Bruder, Schwester, lasst mich euch dieses sagen. So gut ich es vermag. Wie könnt ihr meinen, seine Gedanken könnten sein Wort leugnen und dabei den Anspruch stellen, von neuem geboren zu sein? Stellt euch diese Frage. Wie könntet ihr es tun? Es geht nicht. Wenn ihr von Neuem geboren seid, habt ihr seine Gedanken. Wenn die Gesinnung Christi in euch ist, seid ihr eine neue Kreatur. Die Bibel lehrt das. Wenn ein Bruder das Wort haben möchte, schaut es an, nach im Lexikon. Ihr könnt es nachschlagen. Dort könnt ihr feststellen, das Wort ist übersetzt worden als neue Schöpfung. Ihr seid eine Schöpfung, hier durch Geschlechtsbegehren auf Erden geboren, aber dann seid ihr eine neue Schöpfung, geboren durch den Geist. Eure eigenen Gedanken sind tot. Sie sind so tot, leblos, wie die eherne Schlange war. So wie er starb und Himmel und Erde und alles Zeugnis ablegte, dass er tot war. Er starb. Er war so tot, dass sich in seinem Leibe Wasser und Blut schieden. Sein Tod war so schrecklich, wie ich sagte, dass die Welt einen nervösen Zusammenbruch hatte. Sie erschütterte, die Felsen zerrissen und die Steine fielen hin und her. Felsen zersprangen. Wenn ein Papst so sterben würde, geschieht das nicht. Kein Pastor, der sterben würde, geschieht. Nein, aber Gott im Fleische kam und starb am Kreuz. Und die Erde hatte einen nervösen Zusammenbruch. Es war aber das gesprochene Wort Gottes ins Dasein gebracht. Nicht eine Satzung, sondern es war sein gesprochenes Wort. Seht, der Schöpfer selber wurde Fleisch und die Sünde wurde auf ihn gelegt. Er trug den Zorn Gottes und der Mond verlor den Schein, die Sonne und die Erde hatte einen nervösen Zusammenbruch. Alles zerfiel, wenn nicht eine Zukunft für uns wäre. Alles. Und wenn sogar die Elemente der Erde erschüttert wurden, während sie zuschauten, als sie uns sahen, was dort geschah, und das alles miterlebten, ihn in der Lage sein, was sollte es dir und mir tun, bewirken? Was soll in unserer Seele geschehen, wenn wir hinschauen und sehen, was Gott für uns getan hat? Es geschah alles für dich und für mich. Was sollte es uns tun? Wollt ihr in der Sünde weiterleben? Gott bewahre. Ihr seid von der Sünde abgetreten und lebt für Gott. Habt ihr nicht gesehen, was die Sünde ihm tat? Er nahm die Sünde auf sich und starb. Er nahm das Gericht für die Sünde auf sich, damit er dir und mir die Gerechtigkeit Gottes bringe. Und wenn die Gerechtigkeit Gottes auf uns zurückkommt, sind wir der Sünde gestorben. Ich hoffe, dass ihr es seht. Ja, um wiedergeboren zu sein, müsst ihr durch den Todesprozess hindurchgehen. Alles muss es. Nehmt ein Samenkorn. Wenn es zum Leben hervorkommen soll, muss es vorher sterben. Wenn ein Weizenkorn zum Leben hervorkommen soll, muss es sterben. Es ist völlig unmöglich, ihr zum Leben zu kommen. Das Korn, der Weizen, die Blume, der Baum, das Gras, Gemüse, alles, was zum Leben hervorkommt, muss vorher sterben. Dann, wie könnt ihr dem entfliehen, entrinnen? Ihr müsst erst sterben. Ihr müsst sterben. Wie sterben? Euch selber. Sterben allem gegenüber, damit ihr wiedergeboren werden könnt. Das muss mit euch geschehen. Wenn ihr nicht sterbt, könnt ihr nicht leben. Wisst ihr, dass jeden Tag etwas sterben muss, damit ihr leben könnt? Nun, was ist mit euch Siebentags-Adventisten, die in unserer Mitte sind? Manche sagen, ich würde kein Eichhörnchen schießen, Bruder Brennan. Ich würde keinen Hirsch töten, keinen Hasen, keinen Fisch. Denn ich glaube nicht, dass wir töten sollten. Mein Bruder, hast du gewusst, dass sogar das Gemüse, das du isst, das auch Leben in sich hat? Ja, töte es. Und die einzige Möglichkeit, in diesem Leben zu existieren, ist, dass etwas stimmt. Damit ihr leben könnt, nämlich durch das tote Leben. Nun, wenn etwas sterben muss, damit ihr euer sterbliches Leben hier auf Erden erhalten könnt, musste dann nicht etwas sterben, damit ihr durch dessen Leben ewig leben könnt? Stellt euch diese Frage. Und das war Christus, denn niemand anders hatte Unsterblichkeit. Nur der Sohn hatte Unsterblichkeit. Und er gab sich euch selber. Ihr müsst ihn aber annehmen. Es muss sterben. Nun, das bedeutet nicht, eine neue Seite aufschlagen zu Neujahr. Ihr sagt, Bruder Branham, ich komme doch hier schon lange her. Ich bin noch Glied der Gemeinde. Ich schlage jetzt zu Neujahr eine neue Seite auf und beginne neu. Nicht eine neue Seite aufschlagen, sondern sterben und wiedergeboren zu werden. Ihr müsst so schuldig fühlen, wenn ihr in seiner Gegenwart steht. Ob ihr zum Methodisten, Baptisten oder sonst wohin geht. Ihr müsst so schuldig fühlen, empfinden, dass es euch tötet. Das stimmt. Es wird euch töten. Euer weltliches Leben wird da selbst dann sterben. Ihr müsst euch selber als so schuldig erkennen in der Gegenwart Gottes. Nur so kann euer irdisches Leben sterben und ein neues hervorkommen. Wenn ihr euch so seht, dann werdet ihr auch leben, denn ihr sterbt. Und die einzige Möglichkeit, wie ihr leben könnt, ist, dass ihr sterbt, um wieder leben zu können. Nun seht ihr, worauf ich hinaus will und was die Wiedergeburt ist. Zuerst sterben, um wiedergeboren zu werden. Und wenn ihr immer noch die Dinge der Welt in euch habt, seid ihr nicht wiedergeboren. Und wenn ihr sagt, ihr seid wiedergeboren und noch die Dinge der Welt lieb habt, wie kann das sein? Irgendein Christ sagte mir vor einigen Tagen, ich sage nicht, dass sie keine Christen sind, aber ich habe einige Aufnahmen von christlichen Frauen und Männern gesehen. Und sie waren da zusammen in einem Swimmingpool, in Badekleidung, und sagten, das ist doch wirkliche Liebe. Das ist wirklicher Schmutz. Das ist nicht Liebe. Liebe kommt ganz anders zum Ausdruck. Im Glauben werden unsere Seelen auf seinen ehernen Altar gelegt, das Gericht Gottes ergeht, und unser Opfer wird verzehrt. Nun denk daran, als Elia unter dem Himmel von Erz das Opfer Gottes auf den Altar legte, wurde das Opfer verzehrt. Baal konnte das Opfer nicht verzehren. Ich möchte dies nicht sagen, aber ich muss es sagen. Wenn ihr zu einer Gemeinde geht, Glaubenssatzungen annimmt und die Art der Taufe und das Opfer darbringen, nämlich euch selber darbringen solltet und es nicht tut, sondern einfach sagt, wenn ich in Zungen rede, wenn ich das, wenn aber das Opfer von Gott wirklich angenommen wurde, dann ist es verzehrt worden. Dann ist euch die Welt tot. Es ist vorbei mit euch. Denn wir betrachten uns als tot und begraben. Wir sind mit Christus gestorben und sind jetzt in Christus. Verborgen in Christus. Und obendrein, wenn wir gestorben sind und begraben wurden mit Christus, in ihm geborgen oder verborgen sind, werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Seht, da war göttliches Gericht, er starb. Und wenn unsere Seelen auf den Altar des göttlichen Gerichts gelegt werden. Und was war der Tod? Was war die Strafe? Der Tod. Und wenn ihr euch selbst auf den Altar Gottes legt, der den Tod dem Sünder angesagt hat, was dann? Dann müsst ihr das Opfer annehmen. Dann wird er das Opfer annehmen. Seht? Ihr sterbt. Ihr werdet verzehrt. Ihr werdet verzehrt. Nichts bleibt von euch mehr übrig. So wie es war mit der ehernen Schlange, ihr schaut auf zu ihm. Seht, ihr hing am Kreuz. Ihr seid tot. Warum? Denn ihr seid auf dem Altar Gottes, des Gerichtes. Und als das Gericht über die Sünde erging, was war die Strafe? Der Tod. Und wenn ihr eure Seele auf den Altar Gottes legt, dann vollzieht sich der Tod, das Sterben in euch. Oh, ihr mögt hinkommen und vielleicht im Geiste tanzen. Ihr mögt jauchzen oder weinen, auf und ab laufen, eine Gemeinde beitreten oder jeder und tun, was ihr wollt. Ich beziehe mich jetzt auf die Pfingstgläubigen. Und ihr geht dann wieder raus und schändet die Frau eines anderen und bricht das Haus eines anderen zusammen. Seht, ihr geht zurück, ganz gleich, wie viel das Wort Gottes an euch ergeht. Ihr erkennt es nicht. Ihr Frauen lässt euer Haar nicht wachsen. Kleidet euch nicht richtig. Ihr handelt wie die Welt. Ihr seid der Welt nicht gestorben. Ihr lebt darin. Manche von euch Männern hören nicht auf zu trinken, zu rauchen, hört nicht auf zu lüstern nach unmoralischen Frauen, die sich so kleiden, wenn sie auf der Straße entlang gehen. Warum nicht? Anstatt ihnen den Rücken zuzuwenden und davon zu gehen, gelüstet es euch. Seht, ihr lebt in der Welt. Seht ihr, was ich meine? Hat Gott das Opfer angenommen? Seid ihr tot? Ist eure Seele auf den Altar gelegt? Auf den Altar, auf den ehernen Altar des Gerichtes Gottes, dann wird Gott es annehmen. Wenn ihr aber noch in der Welt lebt, dann hat es noch nicht stattgefunden. Ihr Leute, die ihr sagt, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt, seht, es sei denn, Gott hat das Opfer angenommen. Es sei denn, es lag dort auf seinem Gerichtsaltar und ihr der Sünde getötet worden seid. Ihr sagt ja, ich schlage doch eine neue Seite auf. Das ist es nicht. Und ihr sagt, ich höre auf zu rauchen und zu trinken. Das ist es nicht. Es sei denn, dass Gott das Opfer annimmt auf dem ehernen Altar. Sein Altar des Gerichts. Was ist es? Das Gericht. Tod. Die Strafe für die Sünde. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Ganz gleich, was ihr tut. Jesus sagte, viele werden an jenem Tage zu mir kommen und sagen, das und das haben wir getan, Teufel ausgetrieben und so weiter. Und er sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Wenn das Opfer vom Feuer verzehrt wird und der Rauch aufsteigt, seht, ihr erhebt euch mit diesem Opferrauch in die himmlische Welt. Seht, seid von den Dingen der Welt hinweggenommen und versiegelt worden. Seht, eure Seele ist auf dem Altar. Was dann? Ihr seid euch gestorben. Ihr seid wirklich eine neue Empfängnis hat stattgefunden. Ihr seid gezeugt worden, geboren worden. Was ist es? Das lebendige Wort. Oh, seht, wir sind noch im Kampf. Mal sehen, was Gott tun wird. Seht, ihr seid neu empfangen worden. Das lebendige Wort. Das Wort wird in euch lebendig. Ihr beginnt Dinge anders zu sehen. Vorher habt ihr sie nicht gesehen. Jetzt seht ihr es. Es ist jetzt anders. All die Schrift wird zusammengefügt. Alles stimmt wieder richtig überein. Etwas beginnt zu geschehen. Ihr werdet eurem eigenen Denken sterben. Jetzt aber sind wir neu gezeugt. Ihr seid gewaschen in dem Wasserbad des Wortes. Stimmt das? Was tut ihr, wenn ein Baby geboren wird? Ihr wäscht es. Das stimmt. Und sobald ein Mensch sich selber gestorben ist und von Gott geboren wird, dann wird er gewaschen im Wasserbad des Wortes. Amen. Wenn es heißt, im Namen Jesu Christi taufen, dann sagt ihr so und so. Seht, ihr nehmt dann einfach an. Was heißt es? Ihr seid jetzt bereit zum Leben. Ihr müsstet von neuem geboren sein. Was Gott auch sagt, ihr seid hineingeboren in die Familie Gottes. Ihr seid bereit für das Leben, das für euch von Anfang an bereitet war. Seht, ihr könnt nicht geboren worden sein, ohne einen Vater zu haben. Wahrscheinlich ist das jetzt genau die Mitte. Ich glaube nicht, dass es noch Not tut, dem, was wir gehört haben, ein Wort hinzuzufügen. Das Einzige, was wir alle benötigen, ist im Glauben, wirklich im Glauben, zum Thron der Gnade hinzuzutreten. Denkt daran, auch eine solch ernste und scharfe Predigt ist nicht dazu gedacht, uns zu entmutigen. Im Gegenteil, sie ist dazu gedacht, als heilsame, göttliche Arznei, die wir einnehmen und die ihre Wirkung in uns vollziehen wird. Wir haben es ganz deutlich gehört. Weder jemand mit Ruf, Rang und Namen oder der Einzelne kann sich selber helfen oder die Wiedergeburt bewirken. Das kann nur Gott. Aber genauso haben wir gehört, dass er es schon bereitgestellt hat. Und wie für jede Geburt ein Same erforderlich ist, so auch für die Wiedergeburt. Und wir haben den göttlichen Samen des Wortes in uns aufgenommen. Jetzt müssen wir unseren Willen in den Willen Gottes legen. Gott wird nichts gegen unseren Willen tun. Aber wenn wir unseren Willen in seinen Willen legen und, wie wir gehört haben, mit dem Opfer sterben. Ich will euch sagen, was das so für uns alle bedeutet, im Gegensatz zu denen, die einfach Christus als kleines Kindlein hier auf dem Arm der Mutter sehen oder nie Golgatha verstanden haben. Wir, so sage ich und glaube ich, haben Golgatha in der göttlichen Bedeutung für uns verstanden.
Amen.
Wir sind nicht in Bethlehem stehen geblieben, wir sind mit dem Herrn den ganzen Weg gegangen. Und wenn wir die Schrift recht verstehen, dann waren wir als Braut ja schon in dem Bräutigam, wie Eva in Adam war und aus seiner Seite herausgenommen wurde, so waren wir als Braut in den Augen Gottes, in dem Bräutigam. Deshalb konnte Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Er war in Christus und dann war Christus in ihm. Wir waren in Christus, jetzt will Christus in uns sein. Ihr Lieben, eigentlich sehr, sehr klar, aber wir möchten es auch so klar erleben. So klar, wie es uns aus der Schrift durch den Geist Gottes verklärt wurde, so klar möchten wir es gemäß der Schrift auch erleben. Wer wünscht es sich so von Herzen, dass wir uns selber wirklich sterben, also gestorben sind, um dem Herrn leben zu können? Welch eine ernste Predigt. Nur wenn wir uns selber gestorben sind, können wir ihm leben. Sonst nicht. Und wir haben auch das gehört, der Tod ist ja der Sünde Sold, ist das Gericht, ist ja die Strafe, die die Sünde nach sich gezogen hat. Er starb. Aber mit diesem Opfer müssen wir uns identifizieren. Wir müssen den Herrn nicht nur, wie ich schon sagte, als Kindlein in der Krippe sehen, sondern uns mit ihm auf dem Hügel Golgatha, dort, als er für uns starb, identifizieren und begreifen, dass es uns getroffen hätte, wenn es ihn nicht getroffen hätte. Er hat unseren Platz eingenommen, ist an unserer Statt gestorben, damit wir durch seine Gnade leben können. Das ist Evangelium. Das ist frohmachende Botschaft. Das ist volles Heil, wie es die Bibel lehrt. Niemand verzage, denn auch das haben wir gehört. Nicht die guten Vorsätze, eine neue Seite, ein neues Kapitel aufzuschlagen, das genügt nicht, sondern einfach zu sagen, Herr, hier sind wir vor deinem Angesicht versammelt. Lass uns das, was du auf Golgatha für uns bereitgestellt hast, heute, jetzt erleben. Hier ist unser Wille, er gehört dir, wie wir ja oft genug gesungen haben. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich lebe für Jesus allein. Seid nicht traurig. Der Tod ist doch nicht das Ende. Ist er nur das Ende eines Abschnittes? Dann kommt doch ein neues, ein schöneres, ein besseres Leben. Ich wünsche es mir heute schon. Ihr wisst, einer der Männer Gottes, ich sage es jetzt fast lächelnd, weil ich sehe, das Wort hat uns ja so getroffen. Aber Augustin war es, der sagte, Herr, gib mir Keuschheit, gib mir Reinheit, gib mir alles, aber noch nicht jetzt. Er war noch nicht bereit zu sterben. Er wollte noch ein bisschen Zeit gewinnen. Dann fügte er hinzu, gib es mir, aber noch nicht jetzt. Ihr Lieben, nicht, dass wir uns ertappen und nicht nur im Kirchengeschichtsbuch nachlesen, sondern einfach sagen könnten, Herr, hier bin ich. Ich bin mir heute in dieser Stunde dessen völlig bewusst. Nur dann, wenn ich mit dir, mir selber sterbe, kann ich durch dich, dir leben. So ist das. Das ist die Sache, die wir vor Augen haben müssen und mit Gott erleben wollen, erleben werden. Gelobt sei sein Name. Er hat alles bereitgestellt. Uns geschehe nach seinem Wort. Amen. Uns geschehe, wie er es gesagt hat. Denn wir glauben, was er gesagt hat. Und wir glauben, was er getan hat. Gelobt sei sein Name. Amen. Amen. Wir stehen auf, um dem Herrn noch gemeinsam zu danken. Wir singen noch den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für die Predigt. Wir danken dir dafür, dass wir dich verstanden haben, dass wir in uns gehen dürfen und uns prüfen, ob wir aus der Welt herausgenommen wurden, ja noch besser, ob die Welt aus uns herausgenommen wurde. Denn du sprichst, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Geliebter Herr, du hast aus Menschenkindern Gotteskinder gemacht. Heiland, wir möchten uns heute ganz bewusst mit dir in der Kreuzigung identifizieren. Jeder Einzelne möchte sich dort mit dir gekreuzigt sehen. Das Ende unseres Wollens und Seins, das Ende unserer Wege und Gedanken, ein Sterben mit dir, um mit dir begraben zu werden und zu einem neuen Leben aufzuerstehen. Herr, belebe uns neu, ja schenke uns dieses göttliche neue Leben, dass es strömen könnte, o Herr, denn dann werden die Werke geschehen, die du getan hast. Dann wirst du zu deinem Recht kommen. Geliebter Herr, bewege uns alle, so dass wir gemeinsam beten, gemeinsam glauben, gemeinsam erleben, was du verheißen hast. Herr, wir sind hier und haben gehört und wissen es. Keiner kann dem anderen oder sich selber helfen. Aber du bist hier. Du bist unsere Hilfe. Du unser Erlöser, unser Retter, unser Herr. Wir vertrauen dir. Ja, Herr, im Glauben sprechen wir es aus. Wir sind mit dir gekreuzigt. Wir sind mit dir gestorben. Wir wurden mit dir begraben. Wir sind mit dir auferstanden. Lass es jetzt so offenbar werden, dass unser Zeugnis mit unserem Leben übereinstimmen könnte. Mein Gott, dass das Wort in uns und durch uns Fleisch werden könnte. Heiland, ich bitte dich, lass niemanden verzagen. Wir kommen als mühselig und beladene, aber gehen ganz anders von dannen. Wer zu dir als mühselig und beladen kommt, der geht befreit und erleichtert, gerettet und gesegnet seines Weges weiter. Denn wer zu dir kommt, dem hilfst du, den rettest du, den befreist du. Heute rufen wir dich gemeinsam an. Herr, schenk Rettung, Befreiung und schenk die Wiedergeburt, wie sie im Buche Gottes steht, als Erlebnis, dass wir bezeugen könnten, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Herr, dass eine himmlische Freude einem Volke widerfahren würde, dass uns der Heiland geboren ist. Denn nur dann, wenn er in uns geboren wurde, kommt der Durchbruch dieser göttlichen Freude. Herr, habe Dank für deinen Knecht und Propheten, Bruder Brenhem. Habe Dank, dass du ihn dazu gebraucht hast, die Geheimnisse zu offenbaren, aber auch deinem Volke den rechten Weg zu weisen. Möge an uns, die wir gläubig geworden sind, eine Beschneidung des Herzens und des Wesens stattfinden, dass alles, was vor dir nicht bestehen kann, hinweggetan werde. Wollest jetzt allen Glauben schenken, Mut verleihen, dir zu danken, dass du es schon getan hast. Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Wir danken dir. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. In mir, in dir, zur Ehre Gottes. Durch das Blut des Lammes, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, das dreifache Zeugnis des Allmächtigen hier auf Erden. Herr, wir stimmen dem zu,
was durch das Blut geschah, dem, was durch den Geist geschah, dem, was durch das Wort geschieht, und beugen uns unter deine gewaltige Hand. Herr, lass uns doch heute froh werden in dir. Halleluja! Halleluja! Deinem herrlichen Namen. Du hast es getan. Du hast es vollbracht. Und wo es noch mangelt, wo die Dinge noch unterwegs sind, Herr, da wollest du heute Eile gebieten und einem jeden sagen, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Herr, vollbringe alles in allen zur Ehre deines heiligen Namens. Amen.